Es gibt ja manchmal so grundsätzliche Aussagen, die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also wenn ich mit meiner Frau beim Frühstückstisch sitze, normale Situation, und sie sagt mir, was ich dir übrigens immer schon mal sagen wollte. Kommt ja nur Gutes, man hat nichts zu befürchten, in der Regel jedenfalls nicht. Aber was ich dir immer schon mal sagen wollte, das ist so eine grundsätzliche Aussage. Weiß nicht, was ihr dann so mithört, was möglicherweise folgen könnte. Oder jemand sagt, das Wichtigste im Leben ist. Auch so eine grundsätzliche Aussage, wo man sich fragt, oh, jetzt wird es ja spannend. Das Wichtigste im Leben ist. Bei der Predigtvorbereitung bin ich auf einen Halbsatz gestoßen, der lautet, die Kirche, also die Gemeinde Jesu, aber Kirche steht nicht für eine Konfession, sondern für die gesamte Gemeinde Jesu, die Kirche existiert um. Die Kirche existiert um, Punkt, Punkt, Punkt. Mal so ein paar Denksekunden, wie würdet ihr diesen Satz vervollständigen? Die Kirche existiert um. Wenn man das googelt und schön in Anführungsstrichen setzt, dann kriegt man ja sozusagen immer, wo dieser Satz auftaucht, die Kirche existiert, um das Evangelium zu verkündigen. Die Kirche existiert, um Jesus Christus und die vergebene, rette Liebe des Vaters zu bezeugen. Die Kirche existiert, um neue Jünger von Jesus Christus hervorzubringen. Die Kirche existiert, um derer willen, die nicht da sind. The church exists for evangelize, sagen die Engländer. Also diese Formulierung findet man zuhauf, wenn man diesen Halbsatz googelt. Die Kirche existiert um. Ist richtig? Zustimmung? Denkt mal so im Großen und Ganzen, werden ganz viele von euch zustimmen und sagen, jawohl, das ist so. Ich meine, wenn man diesem Satz zustimmt, dann kann man so seine eigene Lebenspraxis, denn wir sind ja Gemeinde Jesu, immer noch mal auch ein Stückchen hinterfragen. Aber so, das ist schon okay so. Und mitten in dieser Antwortübereinstimmung fällt dann doch eine andere Antwort auf, die ich gefunden habe. Sie stammt, weiß nicht, wer sie sonst noch gesagt hat, von Justin Welby, das ist ein anglikanischer Bischof aus England, der sagt auch, die Kirche existiert um, und dann setzt er fort, Gott in Jesus Christus anzubeten. Die Kirche existiert, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Und da denkt man, hoppla, das waren eben so ganz andere Aussagen, also irgendwie alles richtig, aber doch ein ganz anderer inhaltlicher Akzent. Und dann wird einmal die Kirche, die Gemeinde Jesu, wir als Gemeinde, um das mal runterzubrechen auf eine ganz lokale Situation, wir existieren, uns gibt es, um Jesus Christus, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Die Kirche, das sind ja wir, also auch noch Millionen und was weiß ich, wie viele Menschen, aber Millionen von Menschen, aber wir sind es auch. Wir existieren als Christen, sagt er, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Das ist unsere eigentliche Lebensbestimmung als Christen, seine Behauptung. Uns gibt es, um den Herrn der Kirche anzubeten. Was bedeutet das praktisch? In einer kurzen Predigtreihe, nur zwei Sonntage, heute und nächste Woche, wollen wir uns über diese Frage Gedanken machen. Und es geht um das, was wir so gemeinhin Lobpreis und Anbetung nennen. Wenn ich diese beiden Worte sage, dann denkt man in einer Gemeinde unserer Blutgruppe an Musik, an bestimmte Art von Musik im Gottesdienst. Und das ist auch nicht ohne biblischen Background. Man kann in den Psalmen und an vielen anderen Stellen der Bibel das finden, dass eine Ausdrucksform, Gott anzubeten, Musik ist. Das ist von alter Zeit so gewesen. Übrigens nicht nur gregorianische Gesänge, sondern auch ganz viele Instrumente, Harfen und Pauken und Zimbeln und Trompeten und was da alles im Alten Testament genannt wird. Also Musik war eine Ausdrucksform der Anbetung. Und heute wollen wir darüber nachdenken, dass Anbetung viel mehr als Musik ist. Anbetung viel mehr als Musik. Also, die Kirche existiert, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Und wenn der anglikanische Bischof recht hat, dann ist das ein herausfordernder Satz für jeden von uns, weil wir Teil dieser Kirche Jesu Christi, der Gemeinde Jesu Christi weltweit sind. Und deswegen müssten wir verstehen, was Anbetung ist, wenn die Kirche existiert, um Jesus Christus anzubeten, dann muss man ja mal drüber nachdenken, was ist denn das? Was bedeutet denn das? Also es gibt eine Wissenschaft, die nennt sich Etymologie und die denkt über die Herkunft und Bedeutung von Wörtern nach und ihre Bedeutung. Und im Griechischen, das Neue Testament ist ja in griechischer Sprache geschrieben, steht in der Regel für das Wort Anbetung, gibt auch ein paar kleine andere Vokabeln noch, aber in der Regel steht das Wort Proskyneo. Und Proskyneo beschreibt die Vorsilbe Pros, ist so eine Bewegungspräposition. Es drückt eine Bewegung aus und Kyneo bedeutet in seiner Ursprungsbedeutung verbeugen. Aber es kann interessanterweise auch küssen bedeuten. Wenn wir küssen hören, dann denke ich an meine Frau und wir küssen uns oder so. Das ist in dem Fall nicht so gemeint, sondern niederfallen und Füße küssen. Ein bisschen anders. Verbeugen, niederfallen und Füße küssen. Das ist so die Ursprungsbedeutung dieses Wortes proskyneo. Also als Zeichen der Verehrung. Und die schlauen Wörterbucher sagen uns dann, proskyneo ist zu übersetzen mit Niederfallen und Anbeten, mit Ehrerbietung erweisen, sich vor jemanden niederwerfen, jemanden verehren, ergeben, jemanden grüßen. Das ist mit diesem Wort eigentlich gemeint. Also nochmal, die Kirche existiert, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Auch vor dem Hintergrund dessen, was bedeutet das? Was bedeutet Anbetung? Starten wir also zunächst mal mit dem, was wir normalerweise assoziieren, ich unterstelle euch das mal so, wenn wir dieses Wortpaar Lobpreis und Anbetung hören. Wenn man, ich sage mal, 100 oder auch nur 50 Befürworter dieser, ich sage mal, des gemeindlichen Lobpreises unserer Prägung befragen würde, was ihnen denn so gut daran gefällt, Gott in dieser Weise zu preisen, dann würden in etwa folgende Antworten kommen oder sie würden so zumindest nicht fehlen. Da würde jemand sagen, die Lieder sind klasse. Oder das gemeinsame Singen bringt mir unheimlich Spaß. Oder ich kann mich ganz fallen lassen und für Gott öffnen. Oder im Lobpreis fühle ich mich Gott sehr nahe. Oder schlicht und ergreifend, das tut mir gut. Oder auch beim Lobpreis fällt mir das Beten total leicht. Und mal Hand aufs Herz, welcher Christ wünscht sich nicht die Erfahrung, dass er bei den Liedern im Gottesdienst vollen Herzens mitsingen kann, dass ihm das Beten auf einmal leicht fällt und er in der Nähe seines Herrn vielleicht sogar irgendwie körperlich spürbar in der Nähe seines Herrn ist. Wahrscheinlich würden die meisten ähnliche Antworten geben. Trotzdem haben die oben zitierten Aussagen eines gemeinsam, sie sind tendenziell auf sich und die eigene Erfahrung bezogen. Also ich kann dann leichter beten, ich komme in die Gegenwart Gottes, mir tut das gut und so weiter. Und keine Frage, die persönliche Erfahrung eines Menschen ist eine wichtige Quelle unserer Gottesbeziehung. Das gehört dazu, aber sie darf wahrlich nicht das einzige Fundament sein. Was hat das alles mit Lobpreis zu tun, diese Überlegungen? Es ist ja wunderbar und gut, wenn Christen sich im gemeindlichen Lobpreis wohlfühlen, wenn sie Lieder gerne singen und sich dabei zu Gott hingezogen fühlen. Aber das ist nicht der Kern. Es ist vielleicht eine schöne und angenehme, aber fast eine Randerscheinung. So schön, dass sie ja von vielen zum Eigentlichen erklärt wird. Das ist dann so ein emotionaler Höhepunkt im Gottesdienst, wo ich mich einfach gut fühle. Wir erwarten dann und sagen, dass vielleicht so, dass in der Zeit der Anbetung echt etwas abgeht oder dass sowas wie ein Kick rüberkommt oder irgendwie so in diese Richtung. Und unmerklich hat eine kleine Verschiebung stattgefunden, nämlich dass menschliche Bedürfnisse und deren Erfüllung in den Vordergrund gerückt werden. Und sie lenken von dem Eigentlichen, was Anbetung ist, durchaus ab. Denn im Mittelpunkt des Lobpreises steht Gott, nicht der Mensch. Es geht primär nicht darum, dass ich mich gut fühle, sondern dass ich ihm Freude bereite. Es geht bei Anbetung um viel mehr als um Musik im Gottesdienst. Es geht um unser ganzes Leben. Man kann übrigens so, by the way, im Gottesdienst auch auf andere Weise anbeten. Ich kann mich erinnern, erinnere ich bis heute, schon ein paar Jahre hin, dass in einem Gottesdienst, an dem ich teilnahm, die Kollekte gesammelt wurde. Und die letzten Worte vor dem Einsammeln der Kollekte war: jetzt wollen wir Gott anbeten. Auch nicht schlecht, dachte ich. Hat jemand verstanden, dass sich das nicht nur auf Musik bezieht? Die Anbetung Gottes ist also keine Spezialübung, sage ich mal, für Superfromme. Auch nicht so eine super Sonderveranstaltung, wo die hingehen, die noch ein bisschen Zeit haben. Nichts für unterbeschäftigte Christen. Sie ist die Bestimmung unseres Lebens. Die Gemeinde Jesu Christi existiert, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Anbetung ist die Bestimmung unseres Lebens als Christen. Zu der tendenziellen Selbstzentriertheit, zu der ich eben schon was gesagt habe, im Lobpreis gehört irgendwie auch die in der Regel unausgesprochene Vorstellung, wir müssten, also ich weiß nicht, ob ich jemand was unterstelle, aber so ein bisschen, wir müssten Gott vom Himmel herabloben oder seine Gegenwart herbeipreisen und ihn unter fortlaufenden Lobpreis darum bitten, dass er seine Gnade nicht von uns nimmt. Und ich verrate euch was, seine Gegenwart müssen wir nicht herbeipreisen, er ist da. Wenn du am Montagmorgen sagst, Gott, geh mit mir in diesen Tag, in diese Woche, in mein Großraumbüro, an meine, was weiß ich, Arbeitsstelle, was immer ich da mache, sei du bitte bei mir, sei du um mir, lass mich als ein Repräsentant deiner Liebe heute leben, in meinem Job, da wo ich mit Menschen zusammen bin, dann ist da genauso Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes ist keine Sache, die auf ein, zwei Stunden am Sonntag irgendwie besonders beschränkt ist. Der Psalmist sagt, ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, du bist bei mir, du bist um mich. Du kanntest mich schon, als ich noch im Körper meiner Mutter gebildet wurde. Das war alles vor dir bekannt. Also Gott ist an dieser Stelle viel größer. Wir machen ihn vielleicht manchmal, ich überspitze mal ein bisschen, zu einem Hampelmann dessen, was wir tun. Gott ist viel größer. Er ist immer schon da. Ich will euch einen Vers aus dem Anfang des Epheserbriefs heute in den Mittelpunkt stellen. Und dieser Satz lautet nach unserer Bibelübersetzung, die wir hier verwenden, Epheser 1, Vers 12. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem ganzen Leben Gottes Herrlichkeit loben. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, und jetzt kommt der Halbsatz, um den es mir geht, sollen mit unserem ganzen Leben Gottes Herrlichkeit loben. Wenn man diesen Satz ein bisschen in anderen Bibelübersetzungen nochmal nachschlägt, die ja alle etwas unterschiedlich formulieren, dann kommen nochmal auch gute Akzente zum Ausdruck. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, sagt die Hoffnung für alle. Oder die gute Nachricht, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Und wenn man etwas vorher liest im Epheserbrief, Vers 4, Kapitel 1, da heißt es, aus Liebe hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, das ist die Bestimmung unseres Lebens, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Hier wird mit einmal deutlich, hier wird das Wort Anbetung nicht verwandt, aber inhaltlich ist es genau das, was damit umschrieben wird. Hier wird mit einmal deutlich, Anbetung Gottes hat mit meinem ganzen Leben zu tun, ist eine Frage des Lebensstils. Es ist, um mal so einen etwas abgedroschenen Begriff zu gebrauchen, etwas Ganzheitliches. Es ist alles andere als eine isolierte gottesdienstliche Veranstaltung am Ende oder je nachdem, wie man sieht, am Anfang der Arbeitswoche. Anbetung soll unser ganzes Leben mit einbeziehen. Alles, was wir sind, alles, was wir leben, unser Alltag, unser Sonntag, unsere Freizeit, unsere Arbeit, unsere was weiß ich, alles, was wir sind, soll Anbetung mit einbeziehen. Die Anbetung Gottes ist nichts Isoliertes und man kann sie nicht einsperren in ein, zwei Stunden Gottesdienst. Die Anbetung Gottes berührt unser gesamtes Leben mit all den verschiedenen Bezügen. Meine Arbeit, wenn ich verheiratet bin, meine Ehe, wenn ich Familie habe, meine Familie, wenn ich ehelos lebe, mein Single-Sein, meine Freizeit, der Umgang mit meinen Freunden, Hobbys, die ich habe, der Umgang mit meinem Geld, Gesundheit, Beziehungen, in denen ich stehe. All das steht unter dieser großen Überschrift, es soll ein Ausdruck der Anbetung Gottes sein. Und könnte ich mir vorstellen, dass Leute hier sitzen, die sagen, ja, so die Theologen, die waren schon immer ein bisschen abgehoben irgendwie. Also so meine Arbeit, mein Alltag, die Kollegen und der Umgang und was nicht alles. Und Schwiegermutter ist ja, denke ich, irgendwie auch noch mit und so. Und das soll alles der Anbetung Gottes dienen, also bleibt mir vom Acker. Das ist eine Spur zu theologisch, zu theoretisch. Das ist einfach irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, kann man vielleicht anders ausdrücken, wie auch immer, aber in der Sache, glaube ich, ist es genau das, was die Bibel uns sagen will. Und es bedeutet auch in der Negativfolie, wenn man so will, dass die Anbetung Gottes am Sonntag durch mein Fehlverhalten im Alltag entwertet und entleert werden kann. Dass die Anbetung mit dem Mund und der Stimme am Sonntag nämlich übereinstimmen muss mit der Anbetung im Alltag durch die Tat und die Praxis meines sonstigen Lebens. Das gehört zueinander und darf nicht voneinander getrennt werden. Und das ist, by the way, eine der Hauptkritiken der Propheten des Alten Testaments. Da kann man Amos lesen, aber auch Micha und andere, die sagen, sozusagen, ich kann, also das ist ein hartes Wort, aber so hat Luther das übersetzt, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören, lässt Gott seinem Volk bestellen. So, das ist ja nicht so ein Tag so wunderschön wie heute, den die da singen oder so, sondern das ist ihr gottesdienstlicher Gesang. Ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Warum? Weil er spürt, dass ihr Alltag, ihr Denken, ihr Fühlen, dass wie sie ihr sonstiges Leben gestalten, überhaupt nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was sie am Sonntag zum Ausdruck bringen. Also ein Leben im Ungehorsam Gottes Wort gegenüber kann nicht durch den schönsten Gottesdienst oder die emotionalste Anbetung ausgeglichen werden. Das geht nicht. Der Lobpreis im Gottesdienst und das Leben im Alltag müssen einander entsprechen. Ein sehr bekanntes, berühmtes Kapitel, das haben viele von euch sicher schon mal gelesen, ist Jesaja 58. Da geht es nicht in erster Linie um Anbetung, aber es geht genau um diese Frage, entspricht eigentlich das, was ich in meinem geistlichen Leben oder in meinen geistlichen Ansprüchen tue, in meinem Alltag? Und zwar geht es da um das Thema Fasten. Und das Alte Testament hatte ja noch mehr, vielleicht als im Neuen Testament, eine ausgeprägte Fastenpraxis als geistliche, als religiöse Übung, Verzichtsübung, Gott sich zu nähern. Und der Prophet sieht, wie die Leute fasten und wie sie sozusagen formal sich bemühen, alles richtig zu machen. Und dann sagt er, ich gucke auf euer Leben, ich sage es mal mit meinen Worten, und da sieht es völlig anders aus. Ein Fasten, was Gott gefällt, und dann kommt, brich dem Hungrigen dein Brot, gib dem Durstigen zu trinken, fälle gerechte Urteile, mach dies, mach das, mach jenes. Das ist ein Fasten, sagt Jesaja, was Gott gefällt. So, das hat zum ersten Moment mit dem, was wir unter Fasten uns vorstellen, überhaupt nichts zu tun. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Aber der Prophet sagt, wenn du fastest und sozusagen also das die religiöse Übung des Fasten machst, und ansonsten lässt du den Arm vor der Tür verrecken und setzt sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste deine Ansprüche durch, dann kannst du es dir sparen. Hilft gar nicht. Es sozusagen bringt überhaupt nichts, das nur zu versuchen, weil die Übereinstimmung von Sonntag und Alltag, von Gottesdienst und Leben fehlt. Also Anbetung hat etwas mit meinem Alltag zu tun. Nochmal, wir haben vorhin gesagt, Anbetung hat etwas mit meiner Ehe zu tun, wenn ich verheiratet bin, mit meinem Single-Sein, wenn ich Single bin, hat was mit der Gestaltung meines Arbeitsplatzes, des Umgangs mit meinen Kollegen, die Beziehungen, in denen ich stehe, was weiß ich, die Freizeit, die ich gestalte, das Geld, das mir zur Verfügung steht, wie ich das unter Gottes Herrschaft stelle, alles das hat mit Anbetung zu tun. Anbetung ist viel mehr als Musik. Und dann ist die Musik im Gottesdienst, der soll sowas wie eine Entsprechung dessen sein, was ich im Alltag, lebe. Der Vergleich hinkt an dieser Stelle ein bisschen, aber diese berühmte Spitze des Eisberges, nicht, die nur dann existieren kann, wenn darunter eben der riesige Eisberg ist, der zwar in dem Moment, da hinkt der Vergleich ein bisschen, nicht sichtbar ist, aber der dann eben nur diese eine Spitze ist sichtbar. Die Gemeinde Jesu existiert, um Gott in Jesus Christus anzubeten. Anbetung heißt also, Gottes volle Autorität über mein Leben anerkennen und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Anbetung heißt Hingabe meines Lebens an ihn. Heißt vor ihm niederfallen und seine Füße küssen. Als Zeichen der Verehrung, der Hingabe, aber auch der Anerkenntnis seiner Herrschaft. Anbetung ist also so eine Mischung von jemanden Ehre erweisen und gleichzeitig eine enge, fast eine intime Beziehung zu ihm haben. Und das im Alltag seinen Ausdruck finden soll. Lobpreis und Anbetung im Gottesdienst in Bezug auf die Musik, die wir dann miteinander machen, soll uns helfen, Tag für Tag in dieser Realität zu leben. Aber sie ist nicht irgendwie die Bedingung dafür. Sie ist auch nicht so etwas wie ein ultimatives Sesam, öffne dich für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Diese Gegenwart Gottes ist da in guten und auch in schwierigen Tagen. In Tagen, wo wir jubeln mögen, wie wir das eben in dem Lied schön gesungen haben, aber auch in Tagen, wo es uns ganz anders zumute ist. Die Gegenwart Gottes ist von meinen äußeren Umständen nicht abhängig. Und ob du ein Anbeter oder eine Anbeterin, ich zitiere mal Jesus, im Geist und in der Wahrheit, so sagt er das zu Nikodemus in Johannes 3, bist, das entscheidet sich nicht in erster Linie am Sonntagmorgen, sondern das entscheidet sich von Montag bis Samstag. In all den Lebensbezügen, in denen wir unterwegs sind und die wir manchmal vielleicht Mühe haben, irgendwie in die Beziehung zu Gott zu setzen. Aber da soll das stattfinden, dass ich Gottes Herrschaft anerkenne und nach seinen Geboten lebe. Und das ist unabhängig von der jeweiligen Situation. Wenn man das Hiob-Buch liest und die Anbetungstexte, die in diesem Buch vorkommen, dann merkt man allerspätestens, es ist egal, in welchem Gemütszustand ich bin, in welchem Gesundheitszustand ich bin, in welcher finanziellen Lage ich mich befinde, dass unser Befinden soll von der Frage der Anbetung unabhängig sein. Mit Paulus, vielleicht für heute Leute, die keine biblische Vorbildung haben, ein bisschen ein schwieriges Bild, aber Paulus würde, glaube ich, sagen, ein Sklave gehört immer seinem Herrn. Egal in welcher Situation. Das war ja damals zu biblischen Zeiten, gab es das noch so. Wir haben dankenswerterweise in unseren Breitengraden, aber da muss man auch vorsichtig sein, abgeschafft. Ne, da weiß man, was da alles noch schief läuft. Aber Paulus würde sagen, der das noch sehr, sehr unbefangen gebrauchen konnte, ein Sklave gehört immer seinem Herrn. Egal wie es dir geht. Du sollst lernen und ich soll lernen, Gott darin anzubeten, in der Gestaltung meines kompletten Lebens, 24/7, das ist die Frage der Anbetung. Wir feiern gleich das Abendmahl und das ist für Leute, die hier regelmäßig in den Gottesdienst kommen, eine gewohnte Geschichte. Aber Abendmahl kann ja dann auch zu so einer religiösen Handlung werden. So, die mache ich mit, aber es geht zutiefst um viel, viel mehr an dieser Stelle. Ich nehme im übertragenen und wahrsten Sinne des Wortes Jesus Christus in mich auf. Er soll sozusagen ja, mich ausfüllen. Seine Maßstäbe sollen sozusagen in dem, wie ich lebe, irgendwie ein Abbild finden. Wir wissen alles, wie gebrochen das oft nur ist und dass das alles so ein bisschen, ja, dass wir das oft nicht so schaffen vielleicht, aber das ist der Anspruch. Ich esse nicht einfach ein Stück Brot und trinke einen Schluck Traubensaft. Das tun wir nach außen hin. Nach innen hin sage ich, Jesus, du sollst mich ausfüllen. Ich will dich in mich aufnehmen. Deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Treue, deine Vergebungsbereitschaft, deine Barmherzigkeit, deine Wahrheit, deine Klarheit, die soll sozusagen Teil von mir werden. Und wenn wir Abendmahl gleich miteinander feiern, dann kann vielleicht dieser Aspekt heute so für euch besonders im Vordergrund stehen. Ich will schließen mit einem Text aus dem Neuen Testament, der für mich vielleicht, immer schwer zu Texte so zu qualifizieren, aber der schönste und tiefgehendste Anbetungstext des Neuen Testamentes ist. So, dann sagt ihr, ey, ich habe viele andere Lieblingstexte, ist auch gut. Aber vielleicht, weiß nicht, macht ihr mal die, weiß nicht, wenn ihr möchtet, also könnt ihr machen, wie ihr wollt, die Augen zu. Ich habe ihn auch nicht mit projiziert, sondern dachte, ihr hört einfach mal zu, diesen Text, der, wo es nicht um meine Befindlichkeiten geht, sondern wo es um Jesus geht, den Herrn aller Herren, von dem sich alle Knie werden beugen müssen. Das ist ein sogenannter Christushymnus aus Kolosser 1. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und wie dieser Text weitergeht, das lese ich vom Abendmahlstisch, die letzten beiden Worte schon vor, weil er im Grunde gleichzeitig eine Einleitung ins Abendmahl ist. Da heißt es nämlich, auch euch, die ihr einst Fremde wart, und feindlich gesinnt in bösen Werken hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Das ist also nicht eine Frage unserer Frömmigkeit, dass wir irgendwann da die über die Latte rüberkommen, die vor der Himmelstür steht, sondern es ist Sache, es ist Wirken Gottes. Ich finde diesen Text wunderbar, weil er so deutlich macht, dass Jesus, der alles in allem ist, der in einer Größe und mit einer Wortgewalt beschrieben wird, die eigentlich jenseits dessen ist, was wir uns so vorstellen können. Und dann kommt dieses, ihr, die ihr hier sitzt, ihr Kolosser, ihr Leute in der CGM heute Morgen, die ihr einst feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Lasst uns mal einen Moment so der persönlichen Stille nochmal haben, wo ihr eingeladen seid zu beten, wo ihr vielleicht Jesus das sagt, nochmal, was ihr ihm gerne sagen möchtet, bevor wir miteinander das Abendmahl feiern.